Straße stadtauswärts.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Russland hat mit Kritik auf die Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. Der Bundestag soll am 6. Mai zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Diesen Termin hat jetzt Parlamentspräsidentin Klöckner festgelegt. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag von Union und SPD abschließend gebilligt ist. Hauptstadtkorrespondent Jan-Friedrich Willems.
Ab morgen können die SPD-Mitglieder digital über den Koalitionsvertrag entscheiden. Ende April soll das Ergebnis vorliegen. Bis dahin hat dann auch ein kleiner CDU-Parteitag darüber abgestimmt. Die Sondersitzung zur Kanzlerwahl würde kurz vor einem symbolträchtigen Datum liegen. Am 8. Mai, zwei Tage später, ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs.
Altbundeskanzler Schröder verzichtet im Streit um ein eigenes Büro im Deutschen Bundestag auf eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Sein Anwalt nannte dafür gesundheitliche Gründe des 81-Jährigen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte vergangene Woche erklärt, der Fall müsse verfassungsrechtlich beurteilt werden. Schröder hatte dagegen geklagt, dass ihm seit 2022 kein staatlich finanziertes Büro samt Mitarbeitern mehr zur Verfügung steht. Die BVG will auf bestimmten Berliner U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbusser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Kirsten Buchmann, RBB 24.
In der Station Cottbusser Tor in Kreuzberg soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im 24-Stunden-Einsatz. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können.
In Ungarn werden nur noch die Geschlechter männlich und weiblich akzeptiert. Dafür hat das Parlament mit Zweidrittelmehrheit die Verfassung geändert. Nonbinäre Menschen werden demnach nicht mehr anerkannt. Damit verschärft die nationalkonservative Regierung ihren Kurs gegenüber Minderheiten, die sich nicht als heterosexuell definieren. So wurden im März bereits die Pride-Paraden verboten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend bei Sonne und lockeren Wolken im Wechsel weitgehend trocken. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 20 Grad, in Bad Liebenwerda 18, in Treuenbrietzen 22. Morgen zunächst freundlich, später von Süden her wolkiger mit etwas Regen. Bei frühlingshaften Temperaturen wird es morgen windig. Am Mittwoch viel Sonne bis 26 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. CDU-Chef Friedrich Merz sagte gestern in der ARD, er erwäge, die Ukraine mit Taurus-Raketen zu beliefern. Voraussetzung, es müsse Teil eines umfassenden Unterstützungspaketes sein, vereinbart mit den europäischen Verbündeten. Kreml-Sprecher Peskow hat diese Überlegung als weitere Eskalation postwendend zurückgewiesen, berichtet Korrespondent Jürgen Buch.
Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich, mit Ablehnung. So hat auch heute Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die russische Position noch einmal bekräftigt. Den Aussagen von Herrn Merz zufolge ist er ein Befürworter einer härteren Haltung und verschiedener Schritte, die zwangsläufig nur zu einer weiteren Eskalation der Situation um die Ukraine führen können und werden. Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. So war es bisher bei allen Waffengattungen, über deren Lieferung seit dem Beginn der russischen Invasion diskutiert worden ist. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Jürgen Buch für das ARD-Studio Moskau. Werbetour an der SPD-Basis. Der ausgehandelte Koalitionsvertrag mit der Union liegt vor. Ohne die Zustimmung der Parteimitglieder wäre er aber wertlos. Um Mitternacht beginnt online die Abstimmung. Zuvor erklären Spitzenpolitiker ihre Kompromisse. Die erste Digitalkonferenz findet zur Stunde in Hannover statt. Diskutiert wurde aber schon vorher, vor allem vom Nachwuchs. Von den Jusos kommt viel Kritik. Mehrere Landesverbände sowie der Bundesvorstand lehnen den Koalitionsvertrag ab. Der Einfluss der Jusos sollte dabei nicht unterschätzt werden, sagt Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Die Juso-Power in der SPD ist spätestens seit der berühmt-berüchtigten No-GroKo-Kampagne vom damaligen Juso-Chef Kevin Kühnert gefürchtet in der SPD. Die können mobilisieren, die jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von ganz oben im Norden bis in den tiefsten Süden, also von Schleswig-Holstein über Niedersachsen, Baden-Württemberg bis nach Bayern aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen diesen schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich auch der Juso-Bundesverband mitsamt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, dann hat das durchaus Gewicht.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Jusos den Koalitionsvertrag tatsächlich kippen können?
Es gibt ungefähr 70.000 Juso-Mitglieder in der SPD. Die Partei selbst hat zuletzt 358.000 Mitglieder oder so gehabt. Dieses Mitgliedervotum ist dann bindend, wenn ein Fünftel, also ungefähr 71.000 Mitglieder, abstimmen. Und sagen wir mal so, stimmen 70.000 sehr aktive Jusos gegen diesen Koalitionsvertrag und überzeugen noch ein paar andere Mitglieder davon, dass das zwar Verantwortung für Deutschland heißt, dieses Vertragswerk, aber es für die SPD leider nicht zu verantworten ist, dann könnte es mit der Koalition vorbei sein, bevor sie überhaupt erst gebildet wurde. Aber dass das so kommt, ist eher unwahrscheinlich, weil die Alternative wären einfach Neuwahlen oder eine Regierung ohne SPD-Beteiligung. Und das wollen in der SPD nicht alle, zumindest keine Mehrheit, denke ich.
Barbara Kostolnik aus dem Hauptstadtstudio über das anstehende Votum der SPD-Basis über den Koalitionsvertrag. In der Union geht das ohne Fragezeichen über die Bühne. Der CSU-Vorstand hat den Vertrag bereits abgesegnet. Bei der CDU entscheidet allein ein kleiner Parteitag Ende April. Kritik am Koalitionsvertrag gab es schon in den vergangenen Tagen zuhauf. Die Grünen etwa haben beispielsweise beklagt, Klimaschutz stehe zwar im Papier, aber auch nur so halb und dass Umwelt- und Naturschutz erst gar nicht erwähnt werden. Dem haben sich inzwischen viele Umweltschutzverbände angeschlossen, lassen kein gutes Haar an diesem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Vielen sind die klimapolitischen Ankündigungen zu vage, die Union und SPD im Koalitionsvertrag machen. Zum Beispiel haben sich die Parteien darauf verständigt, die E-Mobilität und die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen, auch mit Kaufanreizen den Verkauf von E-Autos anzukurbeln. Aber wie dieser Anreiz aussehen soll, ob es eine finanzielle Unterstützung gibt oder wie auch immer, das bleibt offen. Und so sei das bei vielen geplanten Maßnahmen beim Klimaschutz. Die Klimaallianz Deutschland, das ist ein Zusammenschluss von rund 150 Organisationen und Gewerkschaften, kritisiert auch, dass das sogenannte Heizungsgesetz abgeschafft werden soll. Das Gesetz schreibt derzeit vor, dass neue Heizungen in der Regel zum großen Teil mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Und wenn man so eine Verpflichtung kippt und nicht durch eine andere, eine ähnliche ersetzt, seien die Klimaschutzziele nicht zu erreichen, befürchten die Umweltverbände.
Jan Zimmermann, Berlin. Ins Ausland. Die Beziehungen zwischen Südafrika und den USA haben sich seit Donald Trumps Amtsantritt verschlechtert. Der US-Präsident warf der südafrikanischen Regierung vor, die weiße Minderheit schlecht zu behandeln und eine anti-amerikanische Außenpolitik zu verfolgen. Anfang Februar hatte Trump die Finanzhilfen für Südafrika dann eingefroren. Im März eskalierten die Spannungen nochmal in den diplomatischen Beziehungen. Nach kritischen Aussagen über Trumps Politik musste Südafrikas Botschafter die USA verlassen. Jetzt will der südafrikanische Präsident Ramaphosa die Beziehungen wieder aufbauen. Dazu hat er einen Sondergesandten für die USA ernannt. Johannesburg-Korrespondent Stefan Überbach stellt ihn und dessen Aufgaben vor.
Er ist ein erfahrener Politiker, Wirtschaftsberater und Geschäftsmann und ab heute Sondergesandter des südafrikanischen Präsidenten für die USA. Der 65-jährige Mchibisi Jonas steht vor einer Mammutaufgabe, denn er soll versuchen, den diplomatischen Streit zwischen Südafrika und der Trump-Administration zu schlichten. Der neue Sondergesandte wird laut des südafrikanischen Präsidenten Präsidialamtes mit Vertretern US-amerikanischer Unternehmensverbände und der US-Regierung Verhandlungen führen, um die Interessen Südafrikas voranzubringen. Schließlich seien die Vereinigten Staaten ein wichtiger Handelspartner. Ntshibisi Jonas sagte, er sei sich der aktuellen Schwierigkeiten durchaus bewusst. In so einer komplexen Situation gäbe es auch keine schnellen Lösungen. Allerdings sei er davon überzeugt, dass Südafrika und die USA in bestimmten Bereichen ähnliche Interessen hätten. Der Konflikt zwischen beiden Ländern ist seit Anfang Februar in einem atemberaubenden Tempo eskaliert. Die Trump-Administration wirft der ANC-geführten Regierung in Pretoria vor, weißen Farmern willkürlich ihr Land wegzunehmen und Morde an weißen Familien stillschweigend zu dulden. Sogar von einem Genozid an der weißen Minderheit in Südafrika ist die Rede. Beweise dafür gibt es allerdings nicht. Washington hat bereits sämtliche Finanzhilfen für das Land am Kap auf Eis gelegt, darunter Gelder in dreistelliger Millionenhöhe für HIV-Vorbeuge- und Behandlungsprogramme. US-Präsident Trump kündigte zuletzt auf südafrikanische Produkte Strafzölle in Höhe von 31% an. Den für November geplanten G20-Gipfel im Gastgeberland Südafrika will Trump boykottieren. Mehrere US-Minister hatten ihre Teilnahme an G20-Treffen in Johannesburg und Kapstadt ebenfalls abgesagt.
Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach. Weltraumtourismus ist noch eine neue Vergnügungsdisziplin. Und da reden wir nicht von einem Spa auf dem Mars. Bei Amazon-Gründer Jeff Bezos gab es heute einen Trip von 10 Minuten netto. Einmal Rakete rauf und gleich wieder runter. Gemacht haben den Trip Pop-Ikone Katy Perry und 5 weitere Frauen mit einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Wie man sich das vorstellen muss, das erklärt Washington-Korrespondent Samuel Jakisch.
Also der ganze Flug ist ziemlich nach Plan verlaufen. Um 9.30 Uhr Ortszeit in Texas morgens ist die Rakete erfolgreich abgehoben. Dann hat sich die Rakete getrennt von der Crew-Kapsel. Die Kapsel hat dann einen suborbitalen Flug absolviert bis an die Grenze zum Weltraum in 100 Kilometern Höhe. Also nicht wirklich bis tief ins All, aber immerhin 4 Minuten Schwerelosigkeit und mutmaßlich eine sehr imposante Aussicht. Nach 10 Minuten war das Ganze schon wieder vorbei. Die Kapsel ist dann zur Erde zurückgekehrt, wurde durch Fallschirme abgebremst und ist dann in der texanischen Wüste wieder gelandet. Und die 6 Raumfahrtgäste, die sind wohlbehalten aus der Kapsel wieder herausgeklettert und mussten dann natürlich sehr viele Interviews geben.
Wer außer Katy Perry, wer war denn noch dabei?
Also Katy Perry ist sicher das prominenteste Besatzungsmitglied gewesen. Gesungen hat sie sogar auch ein paar Zeilen von What a Wonderful World. Sie wollte ja gerne das erste Konzert im All überhaupt geben. Lauren Sanchez war noch dabei, das ist die Partnerin von Jeff Bezos. Und auch die anderen 4 sind hier in den USA recht bekannt. Eine Fernsehmoderatorin, 3 Unternehmerinnen, also eine rein weibliche Crew, die erste seit 1963. Damals war ja Valentina Tereshkova als sowjetische Kosmonautin die erste Frau, die überhaupt ins All geflogen ist. Und in Texas war überhaupt viel Medienprominenz heute dabei, von Oprah Winfrey bis Jeff Bezos natürlich selbst.
Was hat sich das Unternehmen Blue Origin von dieser Aktion versprochen?
Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn, wie bei der Raumfahrt sonst, der steht hier eher nicht im Vordergrund. Blue Origin testet hier natürlich sein Raketensystem, aber vor allem seine Marketingmaschine, die hier seit Wochen läuft. Das Ganze ist eine sehr hochglanzproduzierte Werbemaßnahme für den privaten Weltraumtourismus. Inszeniert wird es als Ermutigung für junge Frauen, auch technische Berufe zu ergreifen, aber das Ziel der Mission ist PR. Also die Bekanntheit des Unternehmens Blue Origin soll gesteigert werden. Das gehört ja dem Eigentümer von Amazon, Jeff Bezos, einem der reichsten Männer der Welt, und er möchte hier sein künftiges Geschäftsmodell nach vorne bringen. Das Unternehmen spricht von einer Demokratisierung der Raumfahrt, davon sind wir aber noch lange entfernt, wenn wir uns mal die Ticketpreise angucken. 500.000 bis 1 Million US-Dollar soll das ungefähr kosten. Prominente bekommen sicher etwas Rabatt, denn sie haben ja heute sehr erfolgreiche Werbung betrieben für dieses Geschäftsmodell.
USA-Korrespondent Samuel Jakisch zum Weltraumtrip von Sängerin Katy Perry und Co. Und wir kommen zurück auf den Erdboden, auf den sportlichen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Dazu begrüßt Thomas Hollmann. Seit 6:30 wird in Köln Eishockey gespielt und dieses Spiel wird garantiert auch in Berlin verfolgt bei den Eisbären. Denn der Berliner Finalgegner um die deutsche Meisterschaft steht da auf dem Eis und möglicherweise entscheidet sich schon heute das Playoff-Duell zwischen eben den Kölnern und den Ingolstädtern. Ein Sieg der Haie heute und sie hätten das Finalticket sicher. Burkhard Hupe, unser Reporter in Köln in der Halle. Burkhard, machen die Kölner heute den Deckel drauf? Wie sieht's aus nach dem ersten Drittel?
Ja, nicht so prickelnd für die Haie, denn die liegen erstens zurück mit 1:2 und haben zweitens erfahren müssen, was es heißt, gegen diese spielstarke, laufstarke, unglaublich schnelle Ingolstädter Mannschaft in einem Spiel auflaufen zu müssen, in dem es wieder mal um alles geht. Ingolstadt klar besser in diesen ersten 20 Minuten vor den 18.500 Zuschauern. Die Halle natürlich wieder rappelvoll. Man hätte das Doppelte an Karten verkaufen können und es lässt sich aktuell noch gar nicht sagen, wer der Finalgegner der Eisbären sein wird. Ingolstadt macht hier den Eindruck, als wäre tatsächlich noch mehr Reserve da, als könnte man das Tempo hochhalten, und Köln wirkt zwischendurch schon ein bisschen müde und hatte dann nach dem Doppelschlag der Ingolstädter Glück, dass der Mannschaftskapitän Moritz Müller, der ist nun auch schon weit an Jahren gekommen, geht auf die 40 zu, dass der mit einem Verlegenheitsschuss über Bande eines Schlittschuhs von Ingolstadt den Weg ins Tor fand und so das Ergebnis wieder einigermaßen erträglich gestaltet hat. Also nach 20 Minuten Ingolstadt verdient mit 2:1 vorn.
Dr. Tope live aus Köln, vielen Dank. Und damit zum Fußball und zu einer Meldung aus Stuttgart, für die man sich aber auch in Berlin interessieren wird, beim Bundesligisten Union. Denn der VfB Stuttgart ist der nächste Gegner der Eisernen und die Stuttgarter Vereinsführung hat heute Einspruch eingelegt gegen die gelb-rote Karte von Nick Woltemade beim Spiel gegen Bremen. Ja, und sollte dieser Einspruch Erfolg haben, würde der Angreifer am Sonnabend in Berlin dann doch auflaufen können. Zu den Hintergründen des Einspruches berichtet Achim Scheu.
In der Mitteilung, die der VfB veröffentlichte, hieß es, dass ein Irrtum des Schiedsrichters Daniel Schlager vorgelegen habe. Schlager habe die Entscheidung selbst als falsch bezeichnet. Die Stuttgarter hoffen jetzt, dass Woltemade für das kommende Ligaspiel bei Union Berlin nächsten Samstag nicht gesperrt wird. Woltemade hatte nach einem Zweikampf mit Niklas Stark kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, bei dem er seinen Gegenspieler mit dem Arm im Gesicht traf, zunächst erst die gelbe Karte gesehen. Der Platzverweis nach etwas mehr als einer Stunde wirkte überhart. Woltemade hatte Mitchell Weiser nicht, wie vom Schiedsrichter in der Situation im Spiel bewertet, im Gesicht getroffen, sondern nur mit der Fußspitze am Knöchel berührt. Die Stuttgarter hatten nach dem Spiel diese gelb-rote Karte für Nick Woltemade als Hauptgrund für die Niederlage gegen Bremen ausgemacht.
Und damit zur Champions League. Emre Can wird morgen beim Viertelfinal-Rückspiel der Dortmunder gegen den FC Barcelona voraussichtlich fehlen. Der BVB-Kapitän war beim heutigen Abschlusstraining nicht dabei. Can habe muskuläre Probleme, erklärte Trainer Niko Kovac auf der Champions League-Pressekonferenz. Nach dem 0:4 in Barcelona ist ein Weiterkommen der Dortmunder allerdings sehr, sehr fraglich. Mehr Chancen auf das Halbfinale haben die Münchner Bayern. Die müssen bei Inter Mailand nur ein Tor aufholen, müssen dabei allerdings weiterhin Manuel Neuer ersetzen. Der Torwart wird, wie zu erwarten war, nicht fit bis Mittwochabend. Für Neuer wird erneut U21-Auswahlkeeper Jonas Urbich auflaufen. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Mit 4 Schüssen aus einer Polizeipistole wurde der Messerangreifer am Samstag in Charlottenburg niedergestreckt. Im Krankenhaus erlag er den Verletzungen. Sein Opfer in der U-Bahn war schon am Tatort gestorben. Wieder beginnt die verzweifelte Suche. Wie lässt sich sowas verhindern? Wieder werden weitere Messerverbotszonen diskutiert. Jetzt beraten Senat und die BVG darüber, diese Verbotszonen auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. RBB24-Reporter Matthias Wetzel berichtet.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras. Damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Matthias Wetzel. Auch ohne Messerattacken fühlen sich viele Fahrgäste in U-Bahnhöfen oft unwohl. Es ist schmutzig, in den Gängen und an den Bahnsteigen stehen pöbelnde, manchmal aggressive Gruppen. Im Rahmen einer Pilotphase waren ein Jahr lang BVG-Sicherheits- und Reinigungsmitarbeiter gemeinsam im Einsatz, vor allem in der U8. Jetzt gehen diese Streifen in den Regelbetrieb und weitere Maßnahmen werden getestet, berichtet Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Für Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, gehören Sauberkeit und Sicherheit auf den Berliner U-Bahnhöfen zusammen.
Aus meiner Sicht ist Sauberkeit so wichtig für die U-Bahn, weil damit eine viel höhere Hürde geschaffen wird hinsichtlich Übergrifflichkeiten.
In der U-Bahn-Station Cottbusser Tor in Kreuzberg will die BVG künftig neue Ideen testen. Dort soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im Einsatz. Der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk sagt, das modulare Sicherheitscenter werde auf dem U-Bahnhof Cottbusser Tor zunächst ausprobiert. Laut Falk geht es dabei um ein Center,
wo dann 2-3 Kollegen drin sitzen, wo Technik ist, wo auch nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl vermittelt wird.
Das mobile Sicherheitscenter könne schnell auf- und abgebaut werden und wenn nötig, ein paar Monate später auf einen anderen Bahnhof gestellt werden, um etwa bei Sport-Großereignissen Präsenz zu zeigen. Im Bahnhof Cottbusser Tor sollen noch weitere Maßnahmen getestet werden. Geprüft wird laut Falk, ob der U-Bahn-Ausgang Süd, der seit den 80er Jahren geschlossen sei, geöffnet werden kann. Unaufgeregte Musik soll das Wohlbefinden im U-Bahnhof erhöhen. Henrik Falk.
Weil es von der Atmosphäre her besser ist, weil Leute, die sich dort nicht dauerhaft aufhalten sollen, dann ehrlicherweise auch nicht dauerhaft aushalten.
Durch sogenannte Ums-Eck-Spiegel sollen Fahrgäste außerdem verwinkelte Stellen besser einsehen können. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der zweiten Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können. Die BVG verweist auf die Resonanz der bisherigen Reinigungsstreife-Pilotphase auf der U8 sowie Schwerpunkten der U5, U7 und U9. Laut einer aktuellen Umfrage bewerteten nahezu alle Befragten die Reinigungsstreifen positiv. 92% befürworteten, dass die Maßnahmen fortgesetzt werden.
RBB24-Reporterin Kirsten Buchmann. Die A100-Brücke am Funkturmdreieck soll bis Donnerstag abgeknabbert sein, zerlegt in 11.000 Tonnen Schutt. Der muss vorsichtig abtransportiert werden, denn es wurden doch Asbestrückstände gefunden. RBB24-Reporter Markus Latton berichtet.
Noch weitere 4 bis 6 Wochen wird es dauern. So lange sind die Autobahn GmbH und ihre Firmenpartner damit beschäftigt, die Beton-, Bewehrungsstahl- und Asphaltreste von der Baustelle zu entfernen. Viel von dem, was von der alten Brücke übrig bleibt, kann wiederverwendet werden. So etwa der Beton, der in speziellen Recyclinghöfen zu neuem Baumaterial umgewandelt werden kann. Stahl und andere Metalle kommen zum Schrottplatz. Der übrige Bauschutt, der nicht recycelbar ist, soll später auf eine Halde in Brandenburg deponiert werden. All das, so Projektleiter Jan-Felix Mühe von der Autobahn GmbH, geschehe in Abstimmung mit der Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg und der Abfallbehörde des Landes Berlin. Die Asbestrückstände, die in der Brücke gefunden wurden, machen Mühe keine Sorgen, sagte er dem RBB.
Also es handelt sich um das sogenannte Bauwerk 4. Das war der, nennen wir ihn, ehemalige Messezubringer, der hier schon seit über 20 Jahren gesperrt ist. Der ist auch nie saniert worden und deswegen waren da noch geringe Anteile vorhanden. Und damit mussten wir dann entsprechend umgehen. Wir hätten es gern vorher direkt beseitigt, aber das ergab sich jetzt so, dass es gemeinsam abgebrochen und abgefahren wurde.
Eine Gefahr durch diese Asbestrückstände besteht laut der Autobahngesellschaft nicht. Weder für die Bevölkerung noch für die Arbeitskräfte an der alten A100-Brücke. Man liege weiterhin im Zeitplan. Am 25. April soll die Brücke komplett abgerissen sein. Am 28. April die S-Bahn wieder regulär zwischen Westend und Halensee verkehren.
Markus Latton berichtete. Mehr Erzieher für weniger Kita-Kinder. Das hatte die letzte Regierungskoalition in Brandenburg beschlossen, also SPD, CDU und Grüne, mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat ist bekanntlich weiter im Amt, jetzt aber mit dem BSW als Koalitionspartner. Im Haushaltsplan dieser Regierung wird diese Verbesserung in den Kitas wieder kassiert. Klar, um zu sparen. Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Das hat Landesreporter Nico Hecht heute deutlich vernommen.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten, da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist auch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Aus Potsdam, Landespolitikreporter Nico Hecht. 23 Grad heute und es wird noch wärmer, Mitte der Woche nämlich. Das erhöht die Osterferienfreuden. Raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Vergnügen. RBB24-Reporter Markus Streim hat da einen Tipp. Rein in die Seelenbinderhalle an der Berliner Landsberger Allee nämlich. Da lädt das Streetball-Team Berlin zu einem Open Gym, einem Basketballangebot offen für alle.
50 junge Menschen im Wettstreit unter 8 Basketballkörben. Schon am Vormittag ist die Sporthalle fast ausgebucht. Der Jüngste auf dem Parkett gerade mal 7, die Ältesten Mitte 20, aber alles nur Jungs, obwohl sich das Angebot an alle richtet. Viele der Jugendlichen wie Rashid und Maximilian kannten sich schon vorher.
Also zuerst wollten wir auf den Ballsplatz gehen, haben dann von hier gehört und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln, so. Und ja, gefällt mir. Weil hier jeder so sein eigenes kleines Abteil hat, wo man spielen kann mit seinen Freunden praktisch. Im Verein sind halt nur so Leute, die du kennst und hier kannst du halt jeden fragen, ob man so ein paar 1-gegen-1 Aktionen spielen will oder sowas.
Das Open Gym im Velodrom, ein Ferienangebot vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Die Jugendlichen regeln alles untereinander. Die Betreuer um Noah Bonn gehen nur selten dazwischen.
Natürlich sind wir auch hier, wenn es irgendwie mal doch ein bisschen heißer hergeht, dass man auf die Leute zugeht. Aber natürlich auch Leute, die hierher kommen, die vielleicht noch nicht so oft gespielt haben oder sich vielleicht erstmal ein bisschen überwältigt fühlen, dass hier so viele Menschen sind, die so gut spielen. Gehen wir natürlich auch auf Leute zu, probieren vielleicht auch was beizubringen, spielen selber auch mal mit und der oberste Gedanke ist Fair Play.
Diese Streetball-Philosophie ist ja schon seit über 30 Jahren bekannt, erreicht aber offenbar nur diejenigen, die ohnehin sportbegeistert sind. So zumindest die Beobachtung von Tim, Ken und Maximilian.
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele.
Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder.
Auch diese Jugendlichen aus ihrer Komfortzone holen der Wunsch von Noah vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Einfach wird das aber nicht, trotz des tollen Angebots von seinem Open Gym.
Wir haben hier eine mega gute Halle, wir haben Platz. Es sind immer mal auch Körbe frei, wo man einfach mal für sich ein bisschen werfen kann, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Man kann Wurfspiele zusammenspielen, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Wir wollen hier nicht irgendwie Elite ausbilden, sondern wir wollen einfach nur, dass alle Leute Spaß haben, eine gute Zeit haben.
Und das kann man auch noch in den nächsten Tagen bis einschließlich Donnerstag in der Seelenbinderhalle im Velodrom tun, immer zwischen 11 und 16 Uhr. Wer nach Ostern noch Lust hat, dazu zu stoßen, kommt dann zwischen Dienstag und Freitag nach Kreuzberg in die Rosa-Parks-Grundschule Reichenberger Straße.
Ein Tipp von Markus Streim. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Wie immer nachzuhören, auch in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. Die A13 Dresden-Berlin ist zwischen Ortrand und Ruhland nach einem Unfall gesperrt. In Richtung Dresden ist die Sperrung der A13 wieder aufgehoben. Stadtverkehr Berlin, Friedrichshain, die Warschauer Straße ist ab Stralauer Allee in Richtung Warschauer Brücke nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau auf der Oberbaumbrücke. Rummelsburg, der Blockdammweg ist wegen Bauarbeiten an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee bis Mitte Mai gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. Zwei Meldungen zum Vormerken schon. Der Stadtring Richtung Neukölln wird ab 21 Uhr bis morgen früh 5 Uhr für Wartungsarbeiten zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg gesperrt. Und die Abus wird ab Hüttenweg statt einwärts gesperrt, ebenfalls ab 21 bis morgen früh 5 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Anke Arndt. Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Der Bundestag soll am 6. Mai zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ist der 6. Mai als Termin vorgesehen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Die CDU will Ende des Monats auf einem kleinen Parteitag abstimmen. Das Bundeskartellamt hat der italienischen UniCredit erlaubt, knapp unter 30% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Aus Bonn, Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme.
Die BVG will auf bestimmte U-Bahn-Linien Sicherheits- und Reinigungskontrollen regulär einführen. Bisher laufen solche Einsätze als Probephase auf den Linien U5, U7, U8 und U9. Zusätzliche Maßnahmen sind am Cottbuser Tor geplant, das als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Dort wird unter anderem ein Sicherheitscenter getestet, das als Anlaufstelle für Fahrgäste dienen soll. Der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg wirkt sich auch auf den traditionsreichen Citylauf am 11. Mai aus. Laut Veranstalter müssen die 10.000 Läufer ausweichen. Statt durch die Innenstadt geht es für sie 25 Kilometer lang durch den Grunewald. Die ursprüngliche Strecke sei nicht genehmigt worden, hieß es zur Begründung, denn sie führt auch durch Straßen, über die der Verkehr gerade umgeleitet wird. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts locker bewölkt oder klar, vereinzelt etwas Nebel, Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Zurzeit in Berlin-Pankow 20 Grad, in Grünow in der Uckermark 18, in Fürstenwalde-Spree 22. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Kein Tag ohne neue Donald-Trump-Schlagzeile. Mit seiner Zollpolitik hat der US-Präsident zuletzt die Börsen komplett durcheinandergewirbelt. Bündnispartner grübeln. Wo soll das alles noch hinführen? Make America Great Again. Trumps Slogan auf der roten Baseball-Cap gilt auch für seine Politik, auch außerhalb der USA. In dieser FKM-Folge schauen wir darauf, wie Donald Trump Außenpolitik macht. Was sind seine Ziele und Ideen auf internationaler Ebene? Was treibt ihn an in Sachen Ukraine, Russland, im andauernden Nahostkonflikt oder mit China? Das erklärt und bewertet der langjährige BR-Politikredakteur Clemens Fernkotte. Er beobachtet Trump seit 10 Jahren, seitdem er die goldene Rolltreppe im Trump Tower heruntergefahren ist. Hallo Clemens.
Victoria, grüß dich, hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Kobmann. Und noch ein Hinweis, wir haben diese Folge vor dem Wochenende aufgezeichnet.
Er liebt es, jeden Tag die globalen Schlagzeilen zu dominieren. Von daher ist die Frequenz für ihn das Normale, für alle anderen, für uns auch, ist es fast kaum zu bewältigen. Was sind letztendlich die Dinge, die er schon angeschoben hat? Eins war Russland-Ukraine. Da hatte er vorher angekündigt, geht ganz schnell.
They don't know how to end the war. I think I do know how to end the war.
Aber unterm Strich sehen wir, dass Putin gar nicht darauf reagiert. Und mittlerweile ist dieses Thema schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dann sagt der Gaza Israel.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Ja, die Palästinenser, das sieht ja alles total zerstört aus. Das ist ja ein Trümmerfeld, ein Gazastreifen, ohne zu sagen, warum und wieso das jetzt ein Trümmerfeld ist, komplett. Und die könnten ja raus und wir könnten dann, das hat er dann später einmal gesagt, das ist a very important piece of real estate. Mhm. So, also ganz, ganz toller Immobilienbesitz und das könnte dann auch unter US-Kontrolle geraten und deswegen könnte man eine Riviera draus machen.
We'll own it and create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area.
Das dritte ist das Entscheidende für uns. Das Verhältnis zu Europa, er dämonisiert jeden Tag und alle seine Mitarbeiter Europa.
The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
Die Europäische Union sei wirklich gegründet worden. Man kann es vielleicht hören, dass ich mir doch eine gewisse Fingerzeig an den Schädeldecke mache.
Clemens tippt sich sehr deutlich an den Kopf mit beiden Händen.
Dass sie gegründet worden sei, um die USA zu screwen, einfach dann in Würgegriff zu nehmen und auszupressen, was in jederlei Hinsicht falsch ist.
We need Greenland for national security and even international security and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
Und das vierte sind, und fünfte sind natürlich dann auch diese Ideen. Grönland müsse dann irgendwie letztendlich zu den Vereinigten Staaten gehören. Kanada müsse der 51. Bundesstaat der USA werden.
I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year with Canada. And I'm not gonna let that happen. It's too much. Now, if they're a 51st state, I don't mind doing it.
Da war schon so einiges los in den ersten Wochen von Donald Trumps zweiter Amtszeit. Was auffällt in Trumps Äußerungen, sind immer wieder Wörter wie lose und win. Es geht ums Gewinnen, darum nicht als Verlierer dazustehen. Ist das für dich die Leitlinie seiner bisherigen Außenpolitik?
Er betreibt Außenpolitik, als sei es seine Außenpolitik, und zwar er persönlich. Das heißt also, wenn er von mir aus den Eindruck hat, also Bündnisse, Verabredungen, Verträge zählen für ihn nicht. Wenn er den Eindruck hat, dass sein Partner auf internationaler Bühne, wenn er den mag oder sich mit dem gut versteht, dann sind auch die Beziehungen der Vereinigten Staaten mit diesem Land super. Beispiel ist Putin. Also er findet denn irgendwie letztendlich, er sagt kein einzig böses Wort, ganz im Gegenteil, über den russischen Staatspräsidenten und vom Internationalen Strafgerichtshof unverändert gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Mhm. Alles gut.
He's a very smart guy. He's a very cunning person.
Sobald dann jemand kommt und ihm widerspricht, etwas, was er wohl offenkundig seit frühester Kindheit, soweit wollen wir nicht zurück, hasst, dann kann er jegliches Maß verlieren. Das hat man gesehen mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky, als er da war. Es war eine öffentliche Hinrichtung.
You gotta be more thankful.
Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.
Als eigentlich Zelensky kommen wollte und sagen, okay, wir können hier eine Vereinbarung treffen über Bodenschätze und so weiter, aber sie müssen uns auch gegen Russland helfen. Und dann hat er nämlich Zelensky widersprochen, weil er sagt, ja, wenn ich Präsident gewesen wäre, das gar nicht passiert. Und das letztendlich waren Sie, Zelensky, ja auch selber schuld. Und dann wagte der zu widersprechen.
God bless, you don't know that. God bless, you will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
remember
exactly
this. You're in no position to dictate what we're going to feel.
Dann ging's dann los.
You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Er hat gesagt, so, wollen Sie einen dritten Weltkrieg? Dann kam die ganze Kaskade auf ihn runter gerade. Das heißt also, wie er auftritt, ist er erwartet nichts anderes als, man kann es fast nicht anders sagen, Unterwerfung.
All right, I think we've seen enough. What do you think?
This is
going to be great television.
Und vor allen Dingen, er ist jemand, der enorm eitel ist.
Mhm.
Der britische Premierminister war auch da, alle kamen irgendwann mal. Wenn es einen deutschen Bundeskanzler Merz gibt, dann wird er irgendwann auch mal nach Washington gehen. Aber Starmer brachte dann so eine Einladung dann mit vom britischen König Charles III.
Ja.
Dann da schön unterschrieben mit dem Siegel und dann zeigte das alles in die Kamera. Und man merkt ja geradezu, die Mutter Trumps stammt aus einer britischen Insel, die dann irgendwann im jungen Alter dann nach New York und dann Trumps Vater geheiratet hat. Auf jeden Fall, da hat er eine Beziehung zu, auch zu König, ganz wichtig. Und war also stolz wie Oscar darüber. Das hat ihn aber überhaupt nicht dran gehindert. Er sagte, ihr könnt mir huldigen, aber ich mache trotzdem das, was ich mache. Das hat gar keinen Einfluss.
And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours and our golden age has just begun.
So hat Donald Trump das gesagt bei seiner Antrittsrede Ende Januar im Kapitol. Das goldene Zeitalter für Amerika, da schwingt Trumps Kernmotto mit, America first. Donald Trump geht's ja viel um Deals, das ist ein Wort, was er häufig verwendet, auch für politische Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Deals mit diesem Ziel, America first. Inwiefern spielt das in seiner Außenpolitik eine Rolle, also dass die USA zuerst kommen, dass die USA im Vorteil sind, abgesehen von seiner eigenen Person?
Es ist für ihn, im Gegensatz zu allen seinen Vorgängern, überhaupt kein Motto, dass es ein Geben und Nehmen gibt, dass es Kompromisse geben muss. Dass man sagt, also ihre Interessen, unsere Interessen, wo kommen wir da zusammen? Es gibt nur Win und Lose. Und I will never be a loser. Das heißt also, die Interessen Amerikas, die er definiert, also nationale Sicherheitsinteressen sind Trumps Sicherheitsinteressen.
Also America first, sagst du, heißt in vielen Fällen sowas wie Trump first. Was sind denn eigentlich Trumps außenpolitische Ziele?
Wenn wir das wüssten. Nein, im Ernst, China betrachtet er als den geopolitisch größten Feind.
China takes the money out, they then loan it back. Hey, look, I know lots of folks in China. They think we are the dumbest son of a bitches in the world.
Damit befindet er sich in einer, das muss man dazu sagen, Mainstream-Stimmung der amerikanischen Politik im Kongress. Und auch seiner Vorgänger, die gesagt haben, ja, da ist nicht nur uns ein Konkurrent erwachsen in den vergangenen Jahrzehnten, sondern jemand, der uns in weiten Bereichen militärisch, technologisch, geopolitisch, strategisch den Rang ablaufen kann. Wenn das Ziel allein wäre, würde er das tun, was an sich sinnvoll gewesen wäre, nämlich mit vielen internationalen Verbündeten sich zu verabreden. Dann hätte er sich mit denen zusammengetan und gesagt, wir konfrontieren zusammen China und sagen, wissen Sie, Sie exportieren enorm viel in unsere Länder. Da sehen wir eine Disbalance, da sehen wir ein Ungleichgewicht und das wollen wir ändern. Das hat er aber nicht getan. Was er jetzt getan hat, deswegen so Außenpolitik, deswegen, wenn man das wüsste, was das Ergebnis auch von diesen Handelsandrohungen, und bei China hat er es ja noch dagelassen und verdoppelt und immer Double Down, das ist ja das fast Lieblingswort auch, dass sich dann auf einmal Südkorea und Japan, die Verbündeten der USA seit Ende des Zweiten Weltkrieges, seit der Niederlage Japans, des Kaiserreiches, die engsten Verbündeten. Die Amerikaner haben 38.000 Truppen in Südkorea, dass die sich jetzt mit China verständigen, Wie können wir da zusammenarbeiten, dass wir das abfedern können, weil die auch erhebliche volkswirtschaftliche Kapazität haben? Da sagt man, was und was wollen Sie nochmal als Ziel definieren, dass Sie also jetzt nun China dazu bringen, einzulenken? Ich glaube, so wird es nicht funktionieren.
Donald Trump hat ja außenpolitische Berater um sich herum. Zum großen Teil sind das andere als noch in seiner ersten Amtszeit. Wer sind diese Leute? Und in welchem Verhältnis steht Donald Trump zu diesen Beratern?
Von den Beratern ist es durchgängig verlangt, dass sie all das, was der Präsident sagt oder vielleicht auch von denen die Berater meinen, dass er es so meinen würde, uneingeschränkt vertreten. Und zwar bis zur Selbstverleugnung und bis es peinlich wird. Einige Beispiele. Marco Rubio, dem jetzigen US-Außenminister. Anerkannter Senator, Florida, fast 10 Jahre im Senat, hatte mal auch gegen Trump kandidiert, 2016. Der hat bislang ausschließlich als verlängerter Arm und Sprachrohr des US-Präsidenten agiert. Es ist nicht erkennbar. Einige haben darauf vertraut und gesagt, ja, der Mann hat doch Erfahrung, der weiß doch, wie es geht, der hatte vorher einen ganz anderen Kurs gegenüber Putin, der hatte auch ganz klare Ausrichtungen Richtung Europa und NATO. Das ist alles vorbei. Die sitzen dann, die Pressekonferenzen finden nur noch in dem goldgeglitzerten Oval Office statt, sitzen auf dieser Seitenbank und halten den Mund. Die halten den Mund und gucken dann an. Es gibt mittlerweile viele, die dann sagen, also dieses ist ja auch eine öffentliche Demütigung. Also ich habe jetzt was anderes zu tun, als da mich hinzusetzen aufs Sofa 1,5 Stunden lang, um keinen Ton zu sagen und ab und zu mal zu nicken. Aber das ist also, Außenminister, so fällt aus.
I am constantly reminded of the privilege it is to serve under the leadership of my boss, President Donald J. Trump.
Das Zweite ist, jemand, der überhaupt nicht in Politik war, Steve Witkoff, das ist jemand, den Trump schon seit dem Immobilienmakler in New York, den er seit 40, 50 Jahren kennt, kennengelernt in einem Sandwich-Store, wo er offenbar Trump kein Kleingeld hatte und da stand Witkoff daneben und sagte, können Sie mir mal das Geld leihen? Und man hat gesagt, hier, und seitdem seien Sie wohl also gute Freunde. Das ist der Sonderbeauftragte für, man kann es fast gar nicht alles zusammenfassen, Russland, Ukraine, der für den Nahen Osten. Er soll dann also auch die Fragen zusammen mit China auch klären und ähnliche Dinge.
I have the honor of sitting in the Oval Office.
Dann hat man seinen nationalen Sicherheitsberater, Mike Walls, ein ehemaliger Elitesoldat der amerikanischen Streitkräfte und jemand, der ihm Dinge unterbreitet. Er kann einige Dinge immer anregen. Trump hört nur das, was er tatsächlich hören möchte. Wenn, nehmen wir mal an, jetzt Walls andere Vorschläge unterbreitet und die passen nicht in Trumps Interessen oder Ansichten im Augenblick, dann fragt er denn immer, da muss es doch auch andere Methoden geben. Da gibt's doch, gucken Sie mal nach, bis ich eine Theorie finde oder ein Beispiel, das Trumps Vorstellung entspricht.
Okay, also du sagst, da kommt nicht viel Widerspruch in Washington. Vor allen Dingen, weil Donald Trump in dieser Amtszeit Menschen um sich geschart hat, von denen er schon vorher davon ausgeht, dass da wenig Kritik kommt. Gibt es denn überhaupt noch jemanden in Washington, der Trump außenpolitisch widerspricht?
Ich sage mal gut, also das ist eines der Kriterien bei der Auswahl aller Mitarbeiter, Ministerien und in ähnlichen Dingen war komplette Loyalität und Inkompetenz. So, da hast du gesagt, widersprechen Sie mir nicht. Wer kann Ihnen außenpolitisch in Washington widersprechen? Das könnte der Kongress sein, genauer gesagt der amerikanische Senat sein, zu sagen, halt, über die Veränderung der Zölle Amerikas entscheiden wir. Und wir können dann auch jede Art von Executive Order und dann eine direkten Exekutivanordnung des Präsidenten übergehen. Das wäre die Möglichkeit. Die Schmerzgrenze ist offenbar bei den Republikanern noch nicht erreicht. Was heißt Schmerzgrenze? Das merken die dann auch vor allen Dingen dann im Repräsentantenhaus, die alle 2 Jahre gewählt werden. Und in 1,5 Jahren wissen die auch schon, wenn das so weitergeht, also republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, wenn das so weitergeht, das merken die schon, wenn die in ihren Wahlkreisen sich den Wählerinnen und dem Zorn und auch der Enttäuschung stellen, dann läuft das nicht gut. Das wäre noch ein Korrektiv.
The new administration is in the process of implementing substantial policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy and regulation.
Wer auch in Washington jemand ist, der über massiven Einfluss auf nicht nur Finanzpolitik, sondern damit auch auf die Außenpolitik hat, ist der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, der schon seit mehreren Jahren im Amt ist und bis Herbst 26 einen Hut auf hat. Der ist jemand, dem die Märkte und damit die Welt in Washington als einzigen vertrauen, weil er tatsächlich die Unabhängigkeit der Notenbank Amerikas und damit der wichtigsten auf der Welt tatsächlich auch darstellt, garantiert. Und er hat in den letzten Tagen, hat er sich dann also auch geäußert.
And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth.
Ganz nüchtern, das sind die Wirtschaftsaussichten. Wir werden durch die Maßnahmen vermutlich einen Abschwung haben. Das ist etwas, worauf Trump achten muss und auch tatsächlich auch achtet. Das ist der Einzige, der halt, also jedenfalls von der Notenbankseite, der in Washington wirklich Gehör findet und auch respektiert wird von, sag ich mal, dem Lager, die dann auch Verlässlichkeit schätzen.
Um zu verstehen, warum Trump so anders ist als die Präsidenten vor ihm, lass uns nochmal schauen, wie sah die US-Außenpolitik bisher aus und was macht Trump so anders?
Die amerikanische und damit westliche Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg bestand darin, dass die wichtigste Siegermacht neben der Sowjetunion damals dann das gesamte Finanz-, Handels- und politische System aufgebaut hat. Weltbank, IWF, dann die Europahilfen, NATO. Unter dem Schirm gediehen viele Staaten, Bundesrepublik sehr. Und was er macht, ist, dass er diese Art von Bündnissen immer als eine Beeinträchtigung und zum Teil eine Übervorteilung Amerikas betrachtet. Der betrachtet das wirklich als etwas, was andere Staaten Amerika wegnehmen würden. So hat kein einziger US-Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg jemals agiert. Die Frage ist doch, wer glaubt in Anführungsstrichen Trump etwas, was von Dauer sein könnte? Niemand. So, und dieser Bruch dieses globalen Vertrauens in die Zuverlässigkeit Amerikas, die wirklich eine Konstante, ob das Finanzen, Handel, Außenpolitik, militärisch, you name it. Dieser Verlust dieser Glaubwürdigkeit ist dauerhaft. Und wer immer Nachfolger, Nachfolgerin mal im Weißen Haus sein sollte, wird schwer haben, dieses komplett global zerstörte Vertrauen wiederherzustellen. Sie werden keine gemeinsamen außenpolitischen oder auch militärpolitischen Maßnahmen mehr ergreifen können, bei denen die Verbündeten, die bisherigen Verbündeten, die Vereinigten Staaten unterstützen. Alle militärischen Eingriffe oder auch Kriege, die die Vereinigten Staaten allein jetzt nur in diesem Jahrhundert bislang geführt haben, waren immer zusammen mit den Verbündeten. Deswegen sagen, wenn sie uns beschimpfen, unter Druck setzen, wir machen da nicht mit, dass für die USA das eine. Das zweite ist, das Ansehen Amerikas ist zerstört. Das heißt, dieses Wohlwollen eigentlich sonst auch, das oder auch Zuversicht oder auch, dass man auch geschaut, was machen jetzt die Amerikaner, dieses Zuvertrauen ist weg, diese Softpower sind komplett weg. Das wird dauerhaft sein und das ist ein Verlust auch an Einflussmöglichkeiten. Wenn jetzt die Vereinigten Staaten etwas erklären, dann fragt man ja, wie lange soll das dauern? Hat das Bestand? Ist das irgendwie verbindlich? Oder gibt's da Dinge, die sofort wieder korrigiert werden? So, insofern, das sind die für die Vereinigten Staaten. Das ist, ja, so schön, it's not good.
Also du sagst, die USA könnten sich mittelfristig selbst wirklich schaden, weil wichtiges Vertrauen verloren geht. Aber welche Folgen hat Trumps Außenpolitik für den Rest der Welt?
Neue Allianzen, eine Neuordnung. Die Europäische Union rückt viel mehr zusammen. Die gehen jetzt auch dahin, auch, dass sie sagen, ja, wir machen eine gemeinsame Außensicherheitspolitik und wenn von mir ist Ungarn oder Slowakei, die dann immer in einem anderen Lager stehen, nicht mitmachen wollen, ist egal. Wir müssen hier wirklich in allen Bereichen enger zusammenarbeiten, müssen uns gemeinsam verteidigen, wir müssen das alles stärken. Also das war eine positive Wirkung. Die Wirkung auch auf die Krisen dieser Welt, Russland, Ukraine, da bin ich eher ein bisschen pessimistisch.
keine Sicherheitsgarantien, nichts, was da einen Halt angibt. Und das trägt zu einer enormen realen Verunsicherung auch des europäischen restlichen Kontinents bei.
Der neue US-Präsident hat sich gleich an die Arbeit gemacht. Wenige Stunden nach seiner Vereidigung unterschrieb Donald Trump gestern zahlreiche Dekrete. So kündigte Trump das Pariser Klimaabkommen auf und unterschrieb den Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation.
Und das Dritte ist auch, dass alle internationalen Institutionen von den Vereinten Nationen bis runter zu WHO, der Welthandelsorganisation, diese Institutionen sind alle entwertet worden von ihm.
Es verschieben sich also gerade internationale Beziehungen auf der Welt. In welchem Ausmaß passiert das gerade? Würdest du das als historisch einordnen?
Wir leben zurzeit wirklich in einer Phase, in einer historisch einmaligen Phase, in dem sich nach 80 Jahren die Gewichte neu verschieben. Und wie wir da aufgestellt sind, wir sind durchaus, also wenn ich jetzt wir sage, sag ich mal, die Europäer, durchaus in der Lage, da eine gewichtige Rolle dann mitzubespielen und auch mitzubestimmen. Da stellt man vielleicht mal das eigene Licht oder die eigenen Leistungsfähigkeiten doch ein bisschen unter den Scheffel. Aber es ist etwas, was uns zu neuen Entscheidungen und auch vor allen Dingen raschen Entscheidungen zwingt. Ich denke, wenn wir in 10 Jahren uns wieder unterhalten würden und sagen, dann haben wir diese Phase überwunden, one way or another.
Was wird bleiben von US-Präsidenten Donald Trump und seiner Außenpolitik? Also, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus nach Donald Trump?
Das wird mit Sicherheit eine andere sein. Es werden sich alle darauf eingestellt haben müssen, dass die Unverbindlichkeit das Hauptmotto der Handelsweise ist. Insofern ist die Welt eine komplett andere. Sie hat Veränderungen positiver Natur meines Erachtens, was die raschere Integration und stärkere Integration der Europäischen Union und der Staaten untereinander angeht. Mhm. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass die übrigen, sag ich mal, dominanten Mächte und in erster Linie China in diese Lücke reinstoßen werden und sagen, also wenn er von mir aus die Vereinigten Staaten oder Trump, wenn er mal abgetreten sein sollte, dann haben wir schon längst diese leeren Felder, die Amerikaner, wo sie sagten, ja, America first, da sind ja eine ganze Menge dann übrig, glaube ich, wenn das dann nur darum geht, dass das China tatsächlich dann auch ausnutzt. Und da müssen die Europäer aufpassen und werden sicherlich dann auch versuchen, dagegen zu halten, mit ihrer eigenen Fähigkeit, Handels- und auch internationale Normen durchsetzen zu wollen.
Clemens, vielen Dank dir.
Gerne, Victoria. Wie heißt so schön? Anytime.
BR-Politikredakteur Clemens Fernkotte über Trumps ganz eigene Außenpolitik. In Sachen US-Politik bleibt ihr mit tagesschau.de immer auf dem neuesten Stand. Und noch mehr Politik aus den USA gibt's im Podcast Amerika, wir müssen reden. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni beobachtet darin zusammen mit seiner US-amerikanischen Ehefrau Jiffa Bourguignon, was in ihrer zweiten Heimat nach der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten passiert. Sie analysieren die Konsequenzen für die politische Landschaft Amerikas und die außenpolitischen Entwicklungen. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autor der heutigen Folge 11KM ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Fabian Zweck, Marie-Noel Zwieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Dann tauchen wir bei 11KM ab in eine mehrjährige Recherche rund um deutsche Geburtskliniken. In denen kommt es immer wieder zu komplikationsreichen Geburten mit dramatischen Folgen, die eigentlich verhindert werden könnten. Bis dann. Tschüss.
RBB
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck-Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ortrand und Roland Stau wegen Bergungsarbeiten. Sie werden jetzt an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Stadtverkehr Berlin Friedrichshain, die Warschauer Straße ist ab Stralauer Allee Richtung Warschauer Brücke nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau auf der Oberbaumbrücke. Rummelsburg, der Blockdammweg, ist wegen Bauarbeiten an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee bis Mitte Mai gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße, ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. Zwei Meldungen vorab. Der Stadtring Richtung Neukölln wird wieder gesperrt für Wartungsarbeiten zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg bis morgen früh 5 Uhr. Und die Abus wird wegen Instandsetzungsarbeiten ab Hüttenweg statt einwärts gesperrt, ebenfalls bis morgen früh um 5.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der SPD beginnt um Mitternacht der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag. Zum Auftakt wirbt die Parteispitze bei einer Konferenz in Hannover bei der Basis um Zustimmung. Der Parteinachwuchs hat allerdings schon vorab Nein gesagt. Die Jusos empfehlen, den Vertrag abzulehnen. Sie begründen das unter anderem mit den Zugeständnissen beim Thema Migration und beim Bürgergeld.
Ronja Lämmerhirt ist sich bereits sicher. Sie wird beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein stimmen.
Das sind für mich einige rote Linien, die wir vorher klar formuliert haben, die hier aber überschritten werden. Und deswegen werde ich nicht zustimmen und wir empfehlen das auch unseren Mitgliedern.
Vor allem bei den Themen Migration und Bürgergeld sieht die niedersächsische Juso-Vorsitzende den Koalitionsvertrag zu weit von sozialdemokratischen Werten entfernt und folgt damit der Kritik der Jungsozialisten im Bund. Es gibt also Gesprächsbedarf, das weiß auch die Parteispitze und wirbt zum Auftakt des Mitgliedervotums nochmal für den ausgehandelten Koalitionsvertrag, auch weil man eigentlich keine Alternativen sieht.
Wenn wir das jetzt verbocken, wer weiß, was das für die Bundestagswahl 29 oder 33 in diesem Land bedeutet. Deswegen ist es eine verdammt hohe Verantwortung, die wir hatten in den Verhandlungen und die ihr jetzt habt als Mitglieder, wenn ihr darüber abstimmt, ob wir in diese Koalition gehen oder nicht.
Doch das, was zur Abstimmung steht, wird schon jetzt von den möglichen Koalitionären unterschiedlich interpretiert. Beispiel Mindestlohn. Die SPD besteht auf 15 Euro. CDU-Chef Friedrich Merz betont aber am Wochenende, das sei kein Automatismus.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es Streit gibt. Das ist nicht die Punkte aus dem Koalitionsvertrag, die können wir hier heute sowieso nicht mehr wahrnehmen.
Das eine ist, was auf dem Papier steht, das andere ist auch, wie die Partei, insbesondere die das für uns ausgehandelt haben, das selber auch interpretieren.
Ronja Lämmerhirt und weitere Jusos fordern heute, den Koalitionsvertrag nachzuverhandeln. Die Parteiführung rechnet trotz der Kritik mit einer Mehrheit für eine Koalition mit der Union. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 30. April vorgestellt werden.